D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Wenn Trolle klingeln, wenn Lügenpresserufer plötzlich im Redaktionsflur stehen.
Wenn Angst antreibt, wie wir Social Media Gelassenheit üben können.
Wenn Snapchat kopiert wird, wie Instagram Stories den Journalismus bereichern können.
Wenn Emojis nerven, warum es Grenzen beim Einsatz im Qualitätsjournalismus gibt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Georg Altrogge. Auf media.de setzt er sich kritisch damit auseinander, dass in diesen Tagen die Medienwelt nur allzu gern über die glitzernde Sportwelt bei den Olympischen Spielen in Rio berichtet, nicht aber über die Gewalt und die dramatische Situation im syrischen Bürgerkrieg. Zitat: Dies ist kein Appell, bei den Olympischen Spielen abzuschalten, aber vielleicht wäre es gut, die Wettbewerbe in Rio nicht als willkommene Gelegenheit hinzunehmen, sich von Terror und Krieg ablenken zu lassen. Das gilt auch ganz besonders für die Medien, die jeden Tag entscheiden, wie viel Platz sie welchen Themen einräumen und in welcher Form sie dann darüber berichten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich verstehe ja die Argumentation von Georg Altrogge und auch ich wünsche mir häufig, dass die mediale Aufmerksamkeit in unserer flüchtigen Medienwelt anders verteilt würde, Prioritäten anders gesetzt würden. Aber letztendlich wird das meist ein unerfüllter Wunschtraum bleiben, der die Realitäten und Mechanismen der Medien ausblendet. Insofern ist der heute erschienene Text von Georg Altrogge zwar, wie ich finde, ein lesenswerter medienphilosophischer Beitrag, aber doch nur eine moralisierte Utopie.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das überraschte Medienmagazin.
Das war ein ungewöhnliches Facebook-Posting, auf das wir in dieser Woche gestoßen sind. Ihr vielleicht auch. Und zwar das vom Recherchebüro Korrektiv.
Wir haben euch das Korrektiv ja schon öfters hier mal vorgestellt. Bekannt sind die zum Beispiel durch ihre MH17-Recherchen geworden. Das Korrektiv hatte herausgefunden, dass die Maschine von russischen Offizieren aus dem Separatistengebiet abgeschossen wurde. 298 Menschen kamen bei dem Absturz in der Ukraine ums Leben. Die russische Regierung, die hatte die Recherche aber als westliche Propaganda abgetan.
Zurück aber mal zum Facebook-Posting. Lügenpressevorwürfe, die sind wir ja eher so in Kommentarspalten von Medien gewohnt. Doch was tun, wenn Pöbler auf einmal nicht kommentieren, sondern im Büro stehen und die Redaktion als Lügenpresse bezeichnen oder beschimpfen? Das geschah in dieser Woche der Redaktion des Korrektiv. Und ich sag mal, zwei Pöbler, die Verbindung zu RT Deutsch und der Jungen Freiheit haben, sind am Dienstagnachmittag überraschenderweise aufgetaucht und haben die Mitarbeiter des Korrektivs besucht, in Anführungszeichen. Und einer der Gäste hat das Video am Ende dann auch auf YouTube hochgeladen. Doch was steckt dahinter? War es Provokation?
Darüber reden wir jetzt mit Daniel Drepper. Er ist Senior Reporter beim Korrektiv und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Daniel.
Guten Abend.
Nimm uns doch vielleicht noch mal einmal mit zurück zum Dienstagnachmittag. Was ist da genau passiert?
Also es war so, dass die beiden Aktivisten, nenne ich sie jetzt mal, geklingelt haben, ganz normal bei uns ins Büro gekommen sind. Unsere Sekretärin hat aufgemacht, wusste natürlich nicht, wer das war. Wir bekommen ja ständig Besuch für irgendwelche Redakteure, die lässt sie normalerweise durch und fragt dann, wen sie holen soll. In diesem Fall gab es gar keine Vorstellung von den beiden, keine Fragen, keine Ansage, sind einfach nur ins Büro rein und haben angefangen zu rufen, Lügenpresse, why are you lying, Office of Lies, all solche Anschuldigungen und haben dann versucht, mit laufender Kamera zu Markus Benzmann zu kommen. Der war aber gar nicht im Büro und dann haben wir halt angefangen, die Kollegen haben angefangen, denen zu sagen, dass das so nicht geht, dass sie vielleicht die Kamera mal ausstellen sollten und wir auch gerade gar kein Interesse an einem Interview haben.
Und dann ging die Diskussion noch so ein bisschen weiter. So, ich glaube, so richtig lange hat das, glaube ich, nicht gedauert, auch wenn die Schrecksekunden dann ein bisschen größer waren. Als ihr euch dann hinterher ausgetauscht habt, was ging da so durch euren Kopf durch?
Also ich war an dem Tag nicht im Büro selbst, habe aber natürlich direkt mitbekommen, was passiert ist, weil wir auch einen internen E-Mail-Verteiler haben, dann auch telefoniert und gesprochen haben. Und es war natürlich schon überraschend. Wir kennen allerdings diese klassischen Vorwürfe, wir seien Lügenmedium und CIA gesteuert und Anti-Russland-Propaganda eigentlich seit dem Bericht über MH17, das ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre her. Deswegen war jetzt diese Herangehensweise nicht neu für uns, nur dass sie dann auf einmal bei uns im Büro standen und bei uns im Büro getrollt haben, statt auf Twitter oder bei Facebook, das war schon neu.
Das ist auch ganz, ganz interessant, wenn man sich das anschaut, weil den Kollegen, den sie von euch sprechen wollten, der steht ja auch für die MH17-Recherchen mit. Und ihr habt dann aber auch selber recherchiert, wer genau hinter diesem Besuch steckt. Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, das sind zwei Menschen, die auch für journalistische Medien arbeiten, die ich aber nicht unbedingt als Journalisten bezeichnen würde. Der eine ist ein Deutscher, der schon in Syrien war, der schon in der Ukraine war, der mehrfach, soweit ich weiß, schon wegen Hausfriedensbruch auch angezeigt wurde und eine ganz bunte Vita hat, dem das dann aber am Ende anscheinend alles leid tat und der gar nicht auf diese Konfrontation vorbereitet war, der so ein bisschen mitgenommen wurde mit dem anderen. Und der Haupt Aktivist, sage ich jetzt mal, ist ein Engländer, Graham Phillips, und der ist schon mal nochmal ein anderes Kaliber. Der hat tatsächlich in den letzten Jahren regelmäßig für russische Sender gearbeitet, war in der Ostukraine, in dem Territorium, wo die Separatisten Teile der Ukraine besetzt halten, selbst mit der Waffe unterwegs, hat auf Seiten der Russen die Kämpfe begleitet, hat andere Journalisten offenbar verraten durch seine Drohne an Russen, hat angeblich auch dafür gesorgt, dass andere Journalisten dann in die Hände von Kriegstruppen fallen. Also der hat schon einige Sachen angerichtet, die man eigentlich als Journalist nicht tun würde. Und das war ganz klar, dass das nur auf Provokation ausging, als der da bei uns aufgetaucht ist.
War das denn jetzt eigentlich tatsächlich eher Aktionismus von Graham Phillips, der vielleicht für sich und seinen YouTube-Kanal Aufmerksamkeit haben wollte? Oder möglicherweise sogar auch eine Aktion, die von der aus Russland ja finanzierten Plattform RT Deutsch sogar mit forciert wurde?
Also ich gehe persönlich nicht davon aus, dass das konkret von RT Deutsch kam. Es scheint so, als hätte er für die länger nichts mehr gemacht. Ich kann allerdings nicht sagen, wie Graham Phillips sein Geld verdient. Er sagt, er wäre unabhängiger Journalist, der auf YouTube publiziert. Aber es ist schon auffällig, dass er zum Beispiel auch mal mehrere Auszeichnungen bekommen hat von den Separatisten in der Ostukraine. Da also ganz klar ist, auf welcher Seite er steht, wo da das Geld herkommt, wo er seinen Lebensunterhalt bestreitet, kann ich nicht sagen. Was ich aber schon spannend fand, war, dass natürlich all das, was drumherum passiert ist, ganz klar war, dass das ausschließlich Aufmerksamkeit erzeugen sollte. Also er hat zum Beispiel heute auch auf Twitter weitergemacht, hat dann Markus Grill, unseren Chefredakteur, gefragt, was dessen Opa denn während der Goebbels-Zeit gemacht hätte. Wir seien ja ein Nazi-Style-Propaganda-Outlet. Und all diese Sachen. Also es ist völlig klar, dass da keine Fragen oder keine Diskussion stattfinden sollte.
Nach jetzt, ich sag mal, diesem Zwischenfall, welche Reaktionen haben euch da erreicht?
Also die meisten waren tatsächlich sehr positiv. Natürlich hat man immer Leute dabei, die komplett sicher sind, dass alle westlichen Medien lügen und wir sowieso alle nur Russland zerstören wollen und eigentlich wenn wir den Mund aufmachen, da nur Lügen rauskommen. Aber die allermeisten haben dann doch das Gefühl gehabt, das Video spricht eigentlich für sich. Und wir haben tatsächlich auch einige Leute dabei, die jetzt Mitglied geworden sind, die gesagt haben, als Fördermitglied will ich Projektiv unterstützen, weil ich gut finde, dass ihr euch von sowas nicht beirren lasst.
Einige sagen, passt auf, dass daraus kein zu großer Aufreger wird, denn dann könnte man am Ende diesen Lügenpressevorwurf noch indirekt bedienen.
Ja, also natürlich wollen wir auch nicht jetzt so tun, als wären wir jetzt die angegriffene Redaktion, die sich gegen Putin wehren muss. Aber wir fanden es schon wichtig, darüber zu informieren. Wir haben ja einen Facebook-Post abgesetzt und dass danach so viele Redaktionen darüber berichtet haben, so viel Widerhall auf diesen Facebook-Post kam, hat uns auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also klar haben wir uns schon gedacht, dass da einige Leute darauf eingehen würden, aber dass es jetzt so ein großes Ding geworden ist, das hätten wir auch nicht gedacht.
Ich finde interessant, diese ganzen Vorwürfe, die ja auch noch an anderer Ecke dann auch in den letzten Monaten immer wieder ausgesetzt worden seid. Wenn ihr das mal reflektiert auf das, was das für die eigene Arbeit bedeutet, was nehmt ihr daraus mit? Unterstreicht das eher, dass ihr für euch dann auf dem richtigen Weg seid, weil das irgendwas bedeutet? Oder ist das dann doch eher ein ja, ungewohntes Störfeuer, womit man eher so erstmal nicht gerechnet hat?
Also ich glaube schon, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Ob das jetzt dadurch bestätigt wird, weiß ich nicht. Ich finde es insgesamt sehr unschön, wie die Diskussion verläuft und wie diese öffentliche Auseinandersetzung mittlerweile verläuft. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber ganz grundsätzlich finde ich es ganz schwierig, wie verhärtet in den letzten eigentlich zwei Jahren, die Fronten geworden sind, wie manche Leute sich mit Fakten und Argumenten überhaupt nicht mehr überzeugen lassen. Ich meine, wir sind eine Gruppe von 20 Leuten, die zum Glück das Geld und die Zeit haben, vernünftige Recherchen zu machen und lange an Themen zu recherchieren, und wir versuchen Sachen zu berichten, die wichtig sind für ein demokratisches Deutschland, versuchen Aufklärung zu leisten. Und was man da für Attacken bekommt, ist schon interessant und das kann ich auch nicht richtig nachvollziehen.
Außer neue Fördermitglieder, was nehmt ihr mit aus dieser Geschichte?
Dass wir vielleicht ein bisschen genauer nachfragen, wenn jemand bei uns klingelt. Ansonsten, denke ich, werden wir unsere Arbeit so weitermachen, wie wir sie bisher gemacht haben.
Sagt Daniel Drepper vom Korrektiv hier bei Was mit Medien. Dank dir.
Danke.
Was mit Medien. Das gelassene Medienmagazin.
Oh tja. Also wenn man sich mal so anschaut, also einen ruhigen Sommer hatten wir ja, der war wirklich nicht die letzten Wochen.
Nein.
Und so schwere Themen, die ganzen Breaking News und so weiter oder auch gerade die Pöbler in den Kommentarspalten oder jetzt auch neuerdings schon in der eigenen Redaktion, da ist es schon schwierig, gelassen zu bleiben, oder?
Ich glaube schon, wobei ich glaube, dass genau das eigentlich gerade wichtig ist, ne? Gerade für Medienschaffende, die vielleicht immer noch so eine Spur gelassener sein sollten als all die anderen.
Und eigentlich ist das ein Thema, diese Gelassenheit in Social Media, die dieser Tage noch angebrachter zu sein scheint, als nicht ohnehin wir das schon öfters mal besprochen haben. Das trifft eigentlich nicht nur Medienmacher, sondern ja eigentlich auch jeden Medienkonsumenten, weil das verschwimmt immer mehr. Und das ist deswegen auch nochmal ein Punkt, wo wir gedacht haben, ey, das ist doch eine super Gelegenheit, nochmal mit Dirk von Gehlen zu sprechen. Er ist ja Leiter Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung und schon allein durch seine Örtlichkeit in München hat er natürlich einen ganz besonderen Bezug zu dem Thema.
Daniel hat vor der Sendung mit Dirk von Gehlen telefoniert und ihn gefragt, wodurch sich für ihn die sozialen Netzwerke im Fall von München durch die anderen Großlagen, die wir in diesem Jahr schon hatten, unterscheiden.
Für mich als Münchner war der zentrale Unterschied die geografisch-räumliche Nähe, die sich dann zum Beispiel darin ausgedrückt hat, dass ich das erste Mal in meinem Leben mich in Facebook als safe einloggen konnte oder musste. Also weil ich zu dem Zeitpunkt des Münchner Amoklaufs in München war, wurde ich dann von vielen Facebook-Freunden gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist und ich konnte dann eben das dort markieren. Das kannte ich vorher tatsächlich immer nur als Funktion, von der ich aber nicht dachte, dass ich die jemals in München verwenden muss.
Wenn man sich aber mal auch die ganzen Postings anschaut, in dem Moment, wo man ja auch davon ausgehen kann, dass sie ja auch zum Teil mit zur Massenpanik dann am Stachus, zumindest bei der Lage in München, beigetragen hat, wenn man anschaut, dass sich ja da auf einmal auch ganz andere Dynamiken wieder zurück in der realen Welt ergeben haben. Das hatte man ja so in der Form auch noch nicht.
Ich glaube, das lässt sich dann davon ableiten. Also, dass man durch die Tatsache, dass man sowas wie die Facebook-Sicherheitsfrage irgendwie gestellt bekommt, auf einmal in einer Situation ist, in der alle sehr viel mehr Panik, Angst oder Gefahr verspüren als sonst. Und zwar aus dem Grundgefühl, dass sie feststellen, alle anderen sind ganz aufgeregt, ich muss auch aufgeregt werden. Und das ist wahrscheinlich die Grunddynamik, die Paniken auslöst, egal jetzt ob Social Media oder in der Kohlenstoffwelt. Wenn Menschen auf einmal in ihrem Umfeld feststellen, alle anderen um mich rum werden hektisch, werden panisch, dann färbt das ab. Ich habe das mal verglichen mit dem tollen Kinderbuch der Gryffalo, bei dem am Ende gar kein Schaden passiert irgendeinem Tier, die Tiere aber alle voreinander in so einer Angstdynamik stecken, weil sie einander Angst machen und dann am Ende Angst haben, weil sie sehen, andere haben vor etwas Angst und lassen sich sozusagen davon reinziehen.
Oh, Herr Peller kennt sämtliche Gryffalo-Kinderbücher dieser Welt, aber das musst du mir mal erklären, ich habe keine Kinder.
Der Gryffalo ist ein schreckliches Monster, das eine kleine Maus sich zunächst ausdenkt, um sich damit ihren Fressfeinden zu erwehren. Also die kleine Maus geht durch den Wald, wird von einer Schlange, von einer Eule und von anderen Tieren angesprochen und die wollen sie fressen. Und dann sagt die Maus, das geht jetzt nicht, weil sie jetzt gerade auf dem Weg zum Gryffalo ist. Und das sei ein sehr enger Freund von ihr. Und dadurch bekommen die anderen Tiere Angst vor diesem Gryffalo. Und diese Angst, diese Furcht überträgt sich auf die Maus. Die Maus geht dann immer weiter und landet am Ende tatsächlich bei dem Gryffalo. Den gibt es dann wirklich, also das, was sie vorher sozusagen nur als Angstszenario beschrieben hat, kommt zu dem Gryffalo und der will sie dann fressen. Und dann macht sie mit ihm einen Deal und sagt, sie geht jetzt nochmal mit ihm durch den Wald. Und dann wird er feststellen, wie gefährlich sie ist, weil alle anderen Tiere im Wald Angst vor ihr haben. Und dann geht sie sozusagen alle Stationen nochmal zurück, wo sie vorher war, also zur Eule, zur Schlange etc. Und die haben dann Angst vor ihr, weil der Gryffalo plötzlich da ist und sie nutzt sozusagen die Dynamik der Furcht und der Tatsache, dass andere Angst vor etwas haben, für sich selber und ist die Gewinnerin in diesem Spiel. Und es ist ein Kinderbuch. Kinder können daraus lernen, dass selbst wenn man viel kleiner und viel ungefährlicher ist, objektiv ungefährlicher ist, man Angst erzeugen kann und die für sich nutzen kann. Und die umgekehrte Lehre für Social Media ist, glaube ich, dass wir einmal durchatmen sollten und sagen sollten, wovor haben wir jetzt eigentlich gerade Angst? Gibt es eine objektive Gefahr oder entsteht die Angst, weil wir feststellen, dass alle anderen um uns herum Angst haben?
Das hängt ja auch so eng mit diesem Verbreiten von Falschmeldungen und Gerüchten zusammen. Das ist ja natürlich auch ein schmaler Grat, gerade also als Medienmacher. Wie kann man sich denn da quasi davor hüten, sich anzustecken?
Ich glaube, das Spannende ist, dass wir bei dieser Social-Media-Großlage Münchner Amoklauf festgestellt haben, dass alle Nutzer von sozialen Netzwerken Medienmacher sind. Also, dass die Frage, die man vorher medienethisch sozusagen Zeitungsleuten gestellt hat, nämlich darf man zum Beispiel Fotos von Opfern veröffentlichen? Große Diskussionen im Presserat. Vor dieser Frage steht jetzt jeder, der kurz davor ist, einen Tweet zu retweeten, wo irgendwie ein Bild mit blutenden Menschen oder einer Leiche drauf zu sehen ist. Und ich glaube, dass man damit eben dazu beiträgt, Leute zu verunsichern, Panik zu verbreiten. Und das gilt für jeden Einzelnen, der sich in diesen sozialen Netzwerken bewegt, dass er sich dieser Verantwortung bewusst sein muss. Zumal, wenn es dann noch Bilder sind, die offenkundig gefaked sind. Also es gab das eine Bild, das aus einem, glaube ich, südafrikanischen Einkaufszentrum stammt, wo offenkundig und nachgewiesen ist, dass das nichts mit einem Münchner Amoklauf zu tun hat. Das haben Leute aber sehr bewusst und sehr extensiv verbreitet. Ich glaube, aus dem Gefühl heraus, dass sie sozusagen damit dachten, sie könnten ihre eigene Angst verarbeiten. Sie haben aber damit in erster Linie dazu beigetragen, dass sich mehr Angst verbreitet hat. Und ich würde mir mehr Gelassenheit wünschen, mehr Vernunft im Umgang mit den Bedrohungen, die man da natürlich empfindet. Also es hilft da jetzt nicht zu sagen, hab keine Angst, sondern sei dir bewusst, in welche Dynamik du da reingerätst.
Ich finde auch, dass du sagst, wir müssen diese Gelassenheit einüben. Denn einüben heißt ja auch, dass man sich darauf vorbereiten muss, irgendwie, um dann in der Situation das dann auch richtig anwenden zu können. Also diese Gelassenheit. Wie kann man das denn einüben?
Ich glaube, die banalste und erste Form davon ist, sich vorher Gedanken darüber zu machen, dass man eben nicht in diese Falle tappt, sofort alles zu verbreiten, sofort jedes Video, das man irgendwo findet, zu retweeten oder, was man hier in München auch gemerkt hat, dann in selbst privaten WhatsApp-Gruppen zu verbreiten und zu sagen, oh, voll schlimm, schaut mal, dieses Bild gerade von einem Freund gekriegt vom Stachus. Das stimmte halt einfach nicht, aber Leute verbreiten das, weil die Dynamik sie erfasst in dem Moment. Und einüben heißt, sich vorher damit zu beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn so eine Paniksituation aufkommt. Sich vorher die Frage zu stellen, okay, was mache ich dann? Und selbst wenn es total hektisch ist, so eine banale Regel wie, ich poste nicht sofort, sondern stehe nochmal kurz auf, warte 3 Minuten und überlege mir, ob ich es wirklich posten will. Das ist übrigens eine tolle Regel auch für politisch ausufernde Diskussionen und Beleidigungsdiskussionen in irgendwelchen Facebook-Threads. Nicht sofort das zu posten, sondern nochmal 3 Minuten durchzuatmen, sich vielleicht nochmal laut vorzulesen und sich daran zu erinnern, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Das gilt sozusagen für die Diskussionen mit Leuten, die alle falsch liegen im Internet, genauso wie für diese Paniksituationen. Ich nenne das Social-Media-Gelassenheit einüben. Ich glaube, da könnten wir alle gut dran tun, das zu üben.
Das stimmt auf jeden Fall. Wie habt ihr denn in der Redaktion im Nachhinein über Social-Media diskutiert?
Wir haben zum einen mal festgestellt, dass es ein unfassbar wichtiger Kanal geworden ist, um Menschen halt auch zu informieren. Also dass das sozusagen nicht nur unsere Webseite ist, dass es nicht nur die Webseite von süddeutsche.de oder die App oder die Zeitung selber ist, sondern dass die Information über Social Media extrem bedeutsam ist, um Menschen Orientierung zu geben, dass die in dieser unübersichtlichen Situation Leute auch bewusst gesucht haben, was berichtet die Süddeutsche? Wir haben an dem Tag wahnsinnig viele Facebook-Fans dazu gewonnen zum Beispiel, weil der Orientierungspunkt Süddeutsche Zeitung sowohl im Web als auch auf Facebook, als auch auf Twitter sozusagen für Leute da Bedeutung bekommen hat. Das bestärkt uns natürlich darin, Social Media als festen Bestandteil unserer redaktionellen Arbeit zu erkennen.
Habt ihr auch Punkte ausgemacht im Nachhinein, wo ihr sagt, beim nächsten Mal, hoffentlich kommt es nicht so schnell wieder, aber beim nächsten Mal möchten wir das anders machen?
Wir haben da ohnehin eine relativ restriktive Politik, dass wir Sachen sozusagen sehr, sehr stark prüfen, bevor wir sie weitertragen. Deswegen ist uns in dem konkreten Fall eigentlich kein so substanzieller Fehler unterlaufen, dass wir irgendwie ein falsches Bild verbreitet hätten oder ungeprüft Nutzerinformationen weitergetragen haben. Insofern gibt es sicher im Detail Sachen, die wir verändern wollen, was vielleicht auch Geschwindigkeit angeht, was auch die Frage angeht, twittert man das von einem privaten Account oder von einem Personenaccount oder von einem Markenaccount aus. Da steuern wir ganz viel noch aus und sind da auch noch in der Auswertung, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben diese drei riesigen Fehler gemacht, wo wir jetzt schon klar wissen, dass wir die nie wieder so machen würden, sondern das ist eher so ein tägliches Austarieren von wie nutzt man die Dienste da richtig.
Sagt Dirk von Gehlen, Leiter Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat uns erklärt, wie wir in Nachrichtengroßlagen in Social Media gelassener sein können und wie gelassen Snapchat sein kann, weil es jetzt die Instagram Stories gibt. Das hat Dirk von Gehlen uns auch noch erzählt. Dazu gleich mehr hier bei
Was mit Medien, das snappende Medienmagazin. Als öffentlich-rechtliches Medienmagazin haben wir einen Serviceauftrag. Und unser Auftrag ist es natürlich hier in unserer kleinen Kuschelsendung, euch zu sagen, was für Medien in Kürze wichtig wird. Und Herr Peller, ich bin mir nicht so sicher.
Ob das nächste Thema wichtig wird? Ich glaube, es ist ein Gähn-Thema. Das ist doch eigentlich nur schon wieder eine Kopie von etwas, das erfolgreich ist, wo andere jetzt sagen, hey, aber das mache ich vielleicht mal nach.
Herr Peller, bei allen großen Sachen, die wir so haben, die wurden irgendwie kopiert, vervielfältigt. Die Timeline von Twitter, die hat Twitter nicht erfunden. Das gab es bei Facebook oder wenn wir uns zum Beispiel das iPhone nehmen, Apple hat nicht das erste Smartphone gemacht, die haben es nur perfektioniert. Und vielleicht ist das bei dieser Sache auch der Fall. Wir reden von Instagram Stories.
Und warum sagen wir überhaupt, warum komme ich auf den Gedanken, dass das vielleicht eine Art Kopie oder Abklatsch ist? Weil es quasi die Einführung der Verflüchtigung von Bildern und Videos bei Instagram ist, so wie das eben auch bei Snapchat funktioniert.
Und es ist so...
Habe ich es falsch beschrieben?
Ähnlich ist das. Weil, nein, Herr Peller, das hast du perfekt geschrieben. Du bist ja auch neuerdings bei Snapchat angemeldet.
Eigentlich sogar schon länger.
Ja.
Aber und schön angemeldet bin ich da.
Ja, du bist in dieser, das ist ja so eine typische Phase. Ne? Erst meldet man sich an, lässt es Wochen liegen und dann wird man begeistert.
Okay.
Aber du bist jetzt so am Ende der ersten Phase, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich sollte mich jetzt doch lieber für Instagram-Stories begeistern, höre ich aus deiner Beschreibung.
Vielleicht. Auf jeden Fall könnt ihr dort kleine Fotos und Videos aneinander reihen und eure Freunde können sie für 24 Stunden abrufen, versehen mit Zeichnungen und Text. Das kommt einem sehr bekannt vor.
Ob das aber nun tatsächlich wirklich die Veredelung und noch Weiterentwicklung eines medialen Ansatzes ist, der eben auch für viele Medien Chancen und Risiken birgt, diese Fragen hat Daniel vor der Sendung Dirk von Gehlen, dem Leiter Innovation und Social Media bei der Süddeutschen Zeitung gestellt und ihn aber zuerst mal gefragt, was denn eigentlich seine erste Reaktion war, als er von Instagram Stories gehört hat.
Zuerst habe ich gedacht, Geschichte wiederholt sich doch, weil ich mich sofort erinnert gefühlt habe an den letzten Social-Media-Skandal, als nämlich Twitter die Facebook-Herzen eingeführt hat. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, das war damals auf jeden Fall irre, irre wichtig und führte zu mehreren groß angelegten Texten darüber, warum das jetzt der Tod von Twitter ist und warum das überhaupt nicht geht. Man erinnert sich vielleicht in Wahrheit nicht mehr so genau daran, weil man sich heute selbstverständlich irgendwie denkt, dass dieses Herz zu Twitter gehört. Die Älteren wissen es noch, es gab früher, ich glaube es ist faktisch wahrscheinlich sowas wie 18 Monate her, es gab früher einen Stern auf Twitter statt eines Herzes und da hieß es auch, oh, Twitter kopiert Facebook, die Identität geht verloren, das geht alles so nicht. Genau das habe ich jetzt diese Woche wieder gehört, Instagram kopiert Snapchat und auch noch schlechter und das funktioniert alles nicht. Um wirklich zu bewerten, was die Stories-Funktion in Instagram kann, wofür sie nutzt, muss man wahrscheinlich ein bisschen diese Aufregung verrauchen lassen und tatsächlich ein bisschen damit experimentieren und arbeiten erst. Also ich finde es erstmal spannend.
Ich finde es spannend, was man da auch noch für Möglichkeiten da auf uns zukommen sieht. Denn wir haben ja schon auf Snapchat gesehen, dass dort interessantes Storytelling auch für Journalisten oder für Medienmarken möglich ist. Gerade wenn das so Stories sind, die sich über mehrere Stunden erstrecken. Und bisher fand ich Instagram für den Einsatz von Redaktionen, für einen redaktionellen Einsatz eher ein bisschen schwierig, weil du bist auf gutes Bildmaterial angewiesen, bist aber doch auch sehr beschränkt in dem, was du dort machen kannst. Und mit den Stories kannst du ja auf einmal das Gleiche wie bei Snapchat machen, nur du hast ein größeres Publikum hier in Deutschland.
Genau, du hast ein größeres Publikum und das wäre jetzt noch so eine politische Ebene und du bist auf einmal wieder im Facebook-Konzern. Das ist so ein Nebenaspekt, wenn man sich so anguckt, was Facebook damit jetzt für ein Portfolio hat, dass sie sozusagen einerseits die Live-Ebene abdenken mit Facebook Live, andererseits so eine mit Instant Articles so eine Form von Leseplattform aufgebaut haben oder dabei sind, die aufzubauen, und mit Instagram einerseits eine Form von Video und Normalbildplattform haben, die jetzt aber auch noch die Funktionalität integriert, in einer Kontinuität Stories zu erzählen, dann ist das einerseits für Redaktionen vielleicht ein spannendes Zusatzfeature, aber sozusagen medienpolitisch zeigt es so, dass Feature alle sozusagen gerne unter diese, oder umgekehrt formuliert, dass Facebook gerne gut funktionierende Feature bei sich integrieren möchte. Das finde ich sozusagen medienpolitisch zumindest so bemerkenswert, dass man da einmal darauf hinweisen sollte.
Das ist ja auch eigentlich so ein bisschen wie ein Ritterschlag für Snapchat.
Naja, ich habe mal ein Buch über das Kopieren geschrieben und es gibt schon die These, dass man sagen kann, in der Sekunde, wo jemand dich kopiert, ist es tatsächlich auch ein Ausdruck der Wertschätzung. Im konkreten Fall ist die Frage halt, das wird sich in den nächsten Tagen dann oder Wochen erweisen, wo Leute Stories erzählen. Also ob sie die jetzt eher in Instagram erzählen, was meiner Einschätzung nach tatsächlich ein bisschen größeres Publikum wahrscheinlich in Deutschland erreicht. Und über die direkte Facebook-Anbindung wahrscheinlich auch noch sozusagen noch mehr Publikumpotenzial hat. Oder ob sie die weiter in Snapchat erzählen, weil sie so große Snapchat-Begeisterung haben. Wenn es alles zu Facebook und Instagram rübergeht, dann ist das eine schöne Wertschätzung für Snapchat, die aber vielleicht dann auch zu einem Bedeutungsverlust für Snapchat führen kann, weil Leute dann dort halt dann doch nicht mehr weiter erzählen. Das wird sich jetzt erweisen. Alles in allem muss man sagen, dass die Aufregung, dass Leute innerhalb von 2 Stunden nach dieser Pressemitteilung schon Texte geschrieben haben und Posts geschrieben haben, was das jetzt bedeutet für Social Media, diese Aufregung kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man das schon bewerten kann, wo die Funktion noch nicht mal richtig ausprobierbar war. Also da rate ich auch zu ein bisschen mehr Gelassenheit.
Die Übung haben wir ja von dir schon da erklärt bekommen. Was ist denn dein Tipp für Journalisten oder für Redaktionen, wenn sie sich jetzt beide Dienste anschauen?
Ich glaube, man muss einfach ganz, ganz viel ausprobieren. Ich habe vom Guardian so eine Instagram-Snapchat-Story gesehen mit einem Hund. Die fand ich so mittel, aber die war halt einfach ein Experiment relativ schnell. Und ich glaube, wir müssen da viel mehr experimentieren, vielleicht auch in erstmal noch nicht ganz öffentlichen Hauptaccount-Kontexten ausprobieren, Sachen anstoßen und rausfinden, was die optimale Erzählform dafür ist. Es wird wahrscheinlich irgendwo zwischen der Dokumentarfotografie und dem Live-Bericht liegen. Und ich glaube, dass da ein breites Feld ist und ich kann mir da ganz tolle, spannende Formen der Darstellung und der Erzählung vorstellen. Wir werden nur rausfinden, wie die aussehen, wenn wir es ausprobieren. Wenn wir reingehen und mit einem positiven Grundgefühl versuchen, das rauszuholen, was da drin stecken kann. Und da bin ich, also ich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir da tolle Formen erleben werden. Wir werden die aber nur erleben, wenn wir sie ausprobieren. Das fällt uns nicht in den Schoß.
Das große Plädoyer der Gelassenheit und des Ausprobierens von Dirk von Gehlen hier heute Abend bei Was mit Medien. Schon allein, dass er bei uns immer ist, das ist dann, da macht
das macht einen gelassen.
Wirklich,
oder? Auf
wirklich.
Jeden Fall. Man fühlt sich immer in guten Händen.
Das ist wirklich sehr schön. Und was nimmst du jetzt mit aus dieser Geschichte mit Instagram Stories?
Also ich nehme tatsächlich mit, dass man nicht so extrem voreilig quasi sich eine Meinung bilden soll. Ich habe mir, während er da erzählte, parallel nochmal nachgeguckt, ob es jetzt eigentlich bei Twitter wirklich diese Herzen gibt. Ich glaube, das ist mir zum Beispiel überhaupt noch nie aufgefallen. Ob Sterne oder Herzen. Also das nicht so hoch zu hängen, ja, weil im Grunde ist es erstmal eine Entwicklung. Und wer weiß, du hast das ja auch in einer Frage sozusagen angedeutet, ob jetzt Instagram Stories wegen der höheren Verbreitung hier in Deutschland tatsächlich bei uns doch den quasi großen Boom auslöst, was so diese verflüchtigenden Inhalte angeht. Ich könnte es mir vorstellen.
Ja.
Vielleicht kapiere ich es dann endlich auch mal.
Da absolut. Herr Peller wird bestimmt der große Instagram Storymeister, weil das macht auch wirklich Spaß, in dieser Art und Weise
Duckface wenigstens nicht so lange zu sehen.
Geschichten zu erzählen. Was ich da aber vermisse, sage ich gleich, vielleicht erst nochmal ein Lob, weil der der Instagram-Master hat wirklich zugegeben, ja, wir haben bei Snapchat geklaut. Also die haben nicht so Marketing-Sprech hin und her geredet, sondern sie haben zugegeben, ja, wir bewundern das, was Snapchat macht, und wir haben das bewusst dort abgekupfert, und weil wir glauben, dass es bei uns besser ist. Und das war irgendwie, fand ich das cool, weil das sehr selten ist im Silicon Valley. Aber eins vermisse ich.
Was denn?
Emoji funktionieren noch nicht. Und das soll ja so wichtig sein im Journalismus. Mehr dazu gleich hier bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Emoji-Medienmagazin. Welches Emoji würdest du für uns nehmen, Herr Perler?
Ah, gibt's so ein Doppelding irgendwie? Das doppelte Lottchen.
Wo so zwei Seppel sind, der eine mit palisanderfarbenen Haaren, der andere mit Schiebermütze.
Ganz genau. Das müssen wir vielleicht mal machen lassen. Mhm. Wer kann Emoji machen? Egal, macht mir das.
Es gibt
bitte.
Ein Konsortium. Kann man sich bewerben.
Ich schlage das mal vor. Aber lass uns über was anderes reden. Normalerweise über Medien, über die möchte ich jetzt reden. Mhm. Die medienkritische Website von mit und ohne Stefan Niggemeier ist ja eigentlich nicht gerade dafür bekannt, sozusagen kurze, knappe Dinge auf die Beine zu stellen. Und ist eigentlich das Gegenteil von dem, was WhatsApp ist, finde ich immer. Aber in dieser Woche ist es ja quasi irgendwie beides auf einmal, habe ich so den Eindruck. Ne? Wir haben ja einen langen Beitrag lesen können auf Übermedien über WhatsApp und insbesondere über die Frage, wie Medien Emoji in der Verbreitung von Nachrichten, also journalistischen Nachrichten über WhatsApp nutzen können oder vielleicht lieber lassen sollten. Nur irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was will mir eigentlich der Autor jetzt damit sagen, mit diesem Text. Der ist schon etwas... Wir, im Sinne von, finden die das jetzt eigentlich gut oder was finden sie eigentlich daran schlecht oder finden sie alles schlecht?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es ganz gut, wenn wir jetzt mal über Medien reden. Was Juliane Wiedemeier in ihrer Analyse hier aufgeschrieben hat, hat auch viele Fragen, sagen wir es mal so, viele Fragen bei mir ausgelöst. So, weil sie hat gleich so ein bisschen sowas gesagt wie, also ich glaube, ich kann verstehen, warum sie den Einsatz von Emoji kritisiert. Gerade so in so WhatsApp-Nachrichten, wenn Lokalredaktionen, Regionalredaktionen oder auch überregionale Nachrichtenangebote dann auch Nachrichten über WhatsApp verschicken. Manchmal komplette Meldungen, manchmal auch nur Headlines, manchmal Newsletter und das dann mit Emoji garnieren. So. Mhm. Aber irgendwie ist das alles da nicht so... hat sie da sehr viel zusammengemischt. Sie hat einerseits sich sehr viel Mühe gemacht, um so Strichlisten zu zählen, so wie viel ist da seriöse Politik, nämlich sehr wenig aus oder lokale Politik und wie viel bunte Sachen sind da oder auch Blaulichtmeldungen und so. Das ist ja so ein bisschen so die eine Sache, aber die andere Sache ist dann so, okay, den Einsatz von Emoji, wo geht das mal wirklich schief? Und irgendwie ist da so ein bisschen durcheinander gekommen und deswegen haben wir gesagt, wir bringen da jetzt mal Ordnung rein.
Also ich meine, ich kann ja verstehen, dass vorab noch dazu gesagt, dass man so Beispiele, wenn da irgendwo ein trauriges Smiley und eine Machete abgebildet wird nach einem sozusagen Messerattentat, dass das irgendwie schräg und wirklich nicht angebracht ist. Aber das ist, finde ich, zu sehr an Extrembeispielen festgemacht. Mhm. Ich denke nämlich eigentlich, dass Emoji in Nachrichten durchaus ihre Berechtigung haben. Also in journalistischen Nachrichten, in WhatsApp-Nachrichten.
Wir haben uns deswegen überlegt, wir machen ein Pro und Contra. Jeder sucht drei Argumente raus. Und Herr Peller, du hast gesagt, du willst die Pro-Seite nehmen. Hat mich überrascht.
Ja, es hat mich auch überrascht, aber ich habe dann drüber nachgedacht, nachdem ich das gesagt habe, und habe mir überlegt, es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Reihe von Gründen.
So, dann schieß mal los.
Also, ich finde zum Beispiel, ein Grund ist, wenn man sich jetzt mal so anguckt, ne, WhatsApp, das ist für, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in Deutschland irgendwie ein ganz wichtiger Kommunikationskanal, total alltäglich.
Für alle.
Für alle eigentlich, sogar für meine Oma nicht, aber für meine Mutter. Ja, und Nachrichten, die ich in WhatsApp kriege oder auch alle anderen, die haben doch für den Empfänger in der Regel eine deutlich höhere und auch direktere Relevanz als Nachrichten auf irgendwelchen anderen eher massenmedialen Kanälen, wie zum Beispiel auch noch Facebook. Und ich finde, Medien können ihren Lesern über WhatsApp doch viel näher kommen und das eben dank der Emoji nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch quasi auf der Gefühlsebene. Und ich finde, das ist eine große Chance für die Bindung an die journalistischen Marken.
Okay.
Ist doch ein Argument, oder?
Super Argument, nehmen wir. Nächstes Argument.
Ach so, willst du nicht erstmal ein Gegenargument liefern?
Nö.
Okay, dann finde ich, beim Thema WhatsApp ist Emoji sozusagen eigentlich Pflicht. Also es geht gar nicht anders. Und wer dann als User sagt, ich gehe freiwillig hin und abonniere WhatsApp-Nachrichten eines Medienanbieters, der erwartet doch auch eben eine plattformgerechte Aufbereitung der Inhalte, wie man das immer von Medien erwartet. Und da haben wir auch schon häufig hier den Zeigefinger in dieser Sendung erhoben und gesagt, sollten die Medien sich mal lieber angucken, wie sie wirklich mit einer solchen Plattform angehen. Und ich finde, WhatsApp als Nachrichtenmedium zu nutzen ohne Emoji geht nicht.
Okay, Haken dran. Auch ein schönes Argument.
So, jetzt komme ich noch mit meinem, ich habe es deswegen extra zum Ende aufgeschrieben, zu meinem abgedroschensten Argument. Das Argument mit dem Sprichwort, hier ein Bild sagt mehr als du weißt schon was, 1000 Worte. Ich finde aber, tatsächlich ist da was dran, weil Emoji, die bieten schon die Chance, mehr zu transportieren als eben diesen reinen Textinhalt. Zum Beispiel auch sowas wie Ironie oder auch andere Dinge, Gefühle hatte ich vorhin schon mal genannt. Und das eben aber auch noch in einer unglaublich kompakten und leicht zugänglichen Form, die quasi aus der Flut von Informationen schnell und einfach heraus zu konsumieren ist und eben auch noch sogar zusätzliche Aufmerksamkeit generiert. Und das ist eben auch etwas, worum Medien ja buhlen. Deswegen finde ich das auch ein wichtiges Argument.
Danke, Herr Perl. Ich habe jetzt hier tolle Kontrapunkte.
Ja.
Deine Argumente werden verblassen.
Oh nein.
Und zwar finde ich erstmal.
Dann wiederhole ich sie nochmal.
Finde ich, ganz ehrlich, erstes Argument finde ich, Emoji bei Blaulicht sind tabu. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da gibt es keine großen Argumente. Denn bei einer Bluttat, auch da sei es nur ein Trauersmiley, selbst das wirkt komisch, das geht einfach nicht. Und schon alleine, weil man halt auch über WhatsApp viele Regionachrichten, die ja zum großen Teil auch aus Blaulichtnachrichten, also Unfällen, oder wo halt irgendwer blutet, sage ich mal so, dass man das einfach nicht verziert, das geht einfach nicht. So, zweites Argument ist, warum man darauf verzichten sollte, wenn man Emoji einsetzt, dann ist einfach halt die Gefahr ziemlich groß, dass man von Übermedien einen auf den Deckel bekommt. Ja,
das ist natürlich ein Totschlagargument.
Das ist ein super Argument. Und das dritte ist, es ist ein Darstellungsfehlerproblem. Also zum Beispiel die Interpretation von Emoji ist immer anders. Diese Woche hat Apple angekündigt, dass sie die Pistole austauschen wollen gegen eine Wasserpistole. Ja, damit sozusagen keine Hassbotschaften, dass die abgeschwächt werden. Da kann man natürlich auch für oder dagegen sein. Aber das ist sozusagen jetzt noch eine Interpretations-, also wenn das Smiley-Konsortium, wenn ich jetzt dir ein Smiley schicke und du hast ein Samsung-Gerät, dann sieht es anders aus als mein Smiley. In der Regel sind die alle sehr ähnlich. Ähnliches gilt die Smileys bei Facebook und Twitter. Die haben alle eine eigene Interpretation und Apple will da abweichen. Aber das hat nicht nur was mit Interpretation zu tun, sondern Dirk von Gehlen geht sogar noch einen Schritt weiter, weil ich habe ihm nicht gebeten, mir auch noch ein Kontraargument zu liefern.
Das ist aber fies. Das ist ja ein Telefonjoker hier.
Ja, hier, hör mal.
Ein Kontraargument ist, dass es im journalistischen Ansatz manchmal nicht angezeigt wird, richtig. Das finde ich ist dann total blöd. Also wenn man, ich weiß nicht, ob du das kennst, man postet in einem Facebook-Post mobil ein Emoji und dann im Desktop wird es irgendwie nicht richtig angezeigt oder man verwendet ein Emoji in einem Newsletter und dann wird es nicht richtig angezeigt. Das ist ein Gegenargument, das aber jetzt eher sozusagen ziemlich hingewirkt ist, weil ich eigentlich finde, wir müssten viel mehr nur in Emojis erzählen. Deswegen bin ich da jetzt eigentlich, innerlich wäre ich bei Herrn Pähler. Ich müsste also sehr lange noch nachdenken, was spricht denn noch dagegen?
Ach Mensch, das freut mich aber.
Da hast du doch gewonnen, Herr Pähler.
Ja, sogar haushoch, würde ich sagen. Ich habe aber trotzdem, eigentlich ist das ja eine Diskussion, die wir da führen, ist die wichtig? Habe ich mich so im Nachhinein gefragt. Ich glaube schon, ne? Weil also so wichtig wie Emoji sind, wird auch so eine Sache immer wichtiger. Und ich glaube, das ist erst so ein Anfang einer Diskussion.
Ja, und vor allen Dingen, aber das gilt ja für alle Sachen, da kommt es auf Fingerspitzengefühl an. Natürlich, wenn man da einige Screenshots sieht, wo denkt man sich so, meine Güte, hat denn da keiner 3 Sekunden nachgedacht, wie man sowas Pietätsloses da raushämmern kann, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dafür jetzt quasi eine Grundfeste des Journalismus, dass die da ins Wanken gerät, weil man in WhatsApp-Newslettern Emojis einsetzt. Ich glaube nicht.
Ach, auf mal doch nicht.
Nein.
Ach, wir werden es sehen. Vielleicht sind wir dann eines Tages nicht mehr da, weil die Emojis uns platt gemacht haben. Wir können ja im Radio schlecht mit Emoji kommunizieren.
Doch, guck mal, Herr Pähler. Herr Pähler, was machst du denn da?
Ich?
Ja.
Ich fotografiere das Internet. Ich fotografiere gerade das Internet.
Man macht keine Screenshots mehr, sondern macht das mit dem Smartphone jetzt immer, ne?
Ja, aber wenn man einen Screenshot von einem Desktop-PC haben möchte, aber als Foto, dann ist es doch am einfachsten. Ich mache eben ein Foto davon.
Das stimmt.
Ne?
Sehr schön.
Kann ich mir das ausdrucken und an meine Pinnwand pinnen.
Genau. Das war's mit Was mit Medien für heute. Wir haben was mit Gelassenheit.
Ich bin total
geübt, gelassen
und tiefenentspannt jetzt.
Und wir wissen auch, wie wir mit Störenfriede in der Redaktion umgehen.
Ja.
Und sind gewappnet für die nächste Woche. Nächsten Donnerstag, 20 Uhr, sind wir wieder für euch am Start. Eine Stunde was mit Medien. Der gute alte Herr Päder und Daniel
der
Fiene.
Der jüngere Daniel Fiene.
Und wir freuen uns dann schon wieder, dann, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.